Ja, vielen Dank, dass ihr uns so in den Lobpreis, in die Anbetung mit reingenommen habt für die Zeit. Es gibt ganz unterschiedliche Dinge, die man verlieren kann im Leben. Vielleicht ein Fußballspiel oder auch einen Schlüssel, die Geduld, manchmal auch den Verstand. Und für manche Arten des Verlierens sind wir besonders anfällig, für andere weniger. Und deshalb könnte man vielleicht auch sagen, wir sind ganz unterschiedliche Verlierertypen. Ich gehöre eher so zu dem Typ Schlüssel- und Portemonnaie-Verlierertyp. Meiner Frau ist das noch nie passiert. Also meine EC-Karte, die habe ich schon mehrmals verloren und das ist auch gar kein Drama. Ich habe die Nummer, wo man das sperren kann, schon längst im Handy, wenn ich das dabei habe dann. Und die meisten Leute sind ja auch ehrlich, es ist noch nie was dabei passiert. Andere Menschen verlieren vielleicht keine Dinge, aber es passiert ganz schnell, dass sie sich selbst in Dingen verlieren. Das sind so Leute, die wollen vielleicht im Internet mal eben gucken und einen Staubsaugerbeutel bestellen und dann vergleichen sie Preise oder Angebote und sehen irgendeinen interessanten Artikel und auf einmal ist es Mitternacht. Oder die wollen mal eben eine Pflanze gießen und merken, da wo die Pflanze drauf steht, das Regalbrett, da fehlt eine Schraube und sie gehen in den Keller und merken, oh, hier ist ja ein ganz schönes Chaos, fangen an, den Schraubenkasten zu reparieren oder vielleicht sogar einen neuen zu zimmern und die Pflanze oben braucht immer noch Wasser. Manchmal suchen wir auch was, das wir nie besessen haben. Ihr kennt das Lied »Ich war noch niemals in New York« von Udo Jürgens. Und der Mann, der das singt, der um den es da geht, der träumt von einer Freiheit, die er so nie erlebt hat oder von einem Mut, den er nie besessen hat. Und vielleicht lebt er in Gedanken da auch eine Rücksichtslosigkeit aus, die ihm an sich im normalen Leben fremd ist. Auch heute im Predigttext geht es um das Verlieren, aber Gott sei Dank auch ums Finden. Ich lese aus Lukas 15 die Verse 11 bis 32. Jesus sagte, ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter sie auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er begann Not zu leiden. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, aber niemand gab ihm davon. Da ging er sich und sagte, wie viele Tageslöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn zu ihm, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten, holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt einen Ring an seine Hand und gebt ihm Sandalen an die Füße. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und er lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen ein Fest zu feiern. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte zu sich und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte seinem Vater, siehe, so viele Jahre schon diene ich dir und ich habe nie dein Gebot übertreten. Mir aber hast du nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Der Vater antwortete ihm, mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber man muss doch ein Fest feiern und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Der Mann, um den es hier geht, der jüngere Sohn, der, glaube ich, gehört eindeutig zum Verlierertyp. Ich war noch niemals in New York. Der hat eine Sehnsucht in sich gespürt, eine Leere, die jeden Tag größer wurde. Und er hatte das Gefühl, das Leben geht an ihm vorbei. Er verpasst es und alle Chancen, die es hätte für ihn. Sein Zuhause kommt ihm klein und unbedeutend vor und die Welt draußen groß und aufregend. Also sagt er zu seinem Vater, gib mir das, was mir zusteht, wo ich ein Anrecht drauf habe, das Erbteil. Der Vater, finde ich, der reagiert bewundernswert. Der weiß sicher, das hier wird nicht leicht werden. Nicht für ihn, nicht für den Sohn und das Geld, das ist wohl futsch. Und trotzdem lässt er sich darauf ein und gibt dem Sohn den Anteil. Vielleicht, weil er merkt, an diesem Zeitpunkt kann er den Sohn gar nicht halten. Denn selbst wenn er ihm das Erbe verweigern würde, dann wäre sein Sohn vielleicht zum Bleiben gezwungen, aber innerlich hätte er ihn endgültig verloren. Also zieht der junge Mann los auf der Suche danach, was er für Freiheit hält. Und sicherlich hat er nicht vorgehabt, das Geld einfach so zu verschleudern. Wahrscheinlich hat er gehofft, dort in der Fremde das Glück zu machen, groß rauszukommen und dann erfolgreich zurückzukommen mit Geld in den Taschen. Aber wie das so ist, auf der Flucht, die Dinge laufen anders. Auf der Suche nach Anerkennung, bestimmt auch nach Spaß, verschwendet er sein Erbe mit Dingen, die, naja, nicht sehr nachhaltig sind. Und bald muss er merken und muss sich selbst auch eingestehen, Freiheit und Glück, das sieht anders aus. Die neuen Freundschaften, die er gefunden hat, sind oberflächlich, die Freiheit ist begrenzt und die Liebe, die er dort gefunden hat, muss er teuer bezahlen. Und dann kommt auch noch eine Hungersnot. Und ohne echte Freunde, ohne Familie, ohne ein Netzwerk, das ihn auffängt, trifft ihn diese Not besonders hart. Mit voller Wucht. Und plötzlich wird ihm klar, dass das neue Leben, das, was er gewählt hat, in der Freiheit, da wo er hin wollte, ihn nicht reich gemacht hat, sondern bitterarm. Alleine und mit leerem Magen, umringt von Schweinen, merkt er, dass er den Menschen um ihn herum überhaupt nichts bedeutet. Und ich glaube, so sind es gar nicht zuerst die regelmäßigen Mahlzeiten, die ihm fehlen, sondern etwas viel Wichtigeres, seine Würde. Jetzt erst in der Not merkt er, wie würdelos ihn die anderen Menschen behandeln. Aber ich glaube, voller Scham erkennt er auch, wie unwürdig, wie würdelos er sich selbst verhalten hat. Durch ein oberflächliches, durch ein gedankenloses, eigensüchtiges, selbstsüchtiges Leben. Und so in diesem Moment, der sehr plastisch beschrieben ist in dem Text, beschließt er zurückzugehen. Nicht mehr als Sohn oder als Erbe, die Chance, die hat er verpasst, sondern als jemand, der immerhin noch den Lohn seiner Arbeit wert ist. Der zumindest das hat, was er sich selbst verdient und erarbeitet. Um dann noch das Letzte zu retten, was er hat, sein Leben. Und bis hierhin könnte die Geschichte eine ganz typische Warnung vor einem schlechten Lebensstil sein. Im Bücherregal passt das wunderbar zwischen den Struwwelpeter, Max und Moritz vielleicht, den Zappelphilipp. Wer nicht auf Vater und Mutter hört, wer kein anständiges Leben führt und sich nicht gut benimmt, dem wird es schlecht ergehen. Aber die Geschichte ist nicht zu Ende. Und so ist die Geschichte nicht, die Jesus hier erzählt. Die Moral ist nicht, du bist das, was du selbst leistest und das, was du kannst und schaffst. Und das liegt nicht am Sohn, sondern das liegt daran, wie der Vater ist. Ein Vater, der nicht darauf schaut, was seine Kinder können und erreicht haben, wie gut sie sind, sondern was sie von ihm, dem Vater, erwarten. Und ausgerechnet der Sohn, der auf ganzer Linie versagt hat und gescheitert ist, der hat selbst erlebt, wie wenig er sein Leben tatsächlich in der Hand hält. Dass er am Ende voll und ganz auf den Vater angewiesen ist. Und ausgerechnet den, der alles verschleudert hat, empfängt der Vater mit offenen Armen. In Vers 20, da heißt es, er sah ihn schon von weitem kommen, hatte Mitleid mit ihm und küsste ihn. Und das Wort, das hier im Griechischen für küssen steht, das müsste man eigentlich viel stärker übersetzen mit überschwänglich küssen oder wieder und wieder. Was für ein starkes Bild. Und was für eine Enttäuschung für alle, die eine große und saftige Strafe erwartet hatten. Und ich glaube, so eine Strafe, die hat wohl auch der Sohn erwartet selbst. Denn gerade will er mit seinem Spruch anfangen, den er sich da ja zurechtgelegt hat. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Ich bin es nicht mehr. Da unterbricht ihn der Vater schon und tut etwas Verrücktes. Er kleidet die stinkende, dreckige Gestalt vor ihm in das beste Gewand. Ich glaube, mit keinem Wort, mit keiner anderen Geste hätte er dem Sohn besser geben können, was ihm wirklich fehlt. Und das ist nicht Disziplin, nicht eine Richtung im Leben gewesen oder Anstand. Nein, ich glaube, was dem Sohn wirklich fehlte, das war seine längst verloren geglaubte Würde. Das Gefühl, wertvoll zu sein, ganz egal, was man tut. Das ist eine viel größere, eine viel tiefere Freiheit als diese selbstgemachte Freiheit, die er sich gesucht hat und in der Fremde finden wollte. So ist der Vater, den Jesus hier beschreibt, und so ist Gott, von dem Jesus hier in Wirklichkeit spricht. Und vielleicht dämmert es uns, die wir das lesen und hören langsam, das ist keine Geschichte über den Struppelpeter oder den Zappelphilipp. Der Sohn, von dem Jesus hier erzählt, das sind wir selbst. Auch wir sind ständig auf der Suche nach etwas, das uns erfüllt, nach Anerkennung, nach einem guten Leben. Wir wünschen, dass wir das Leben im Griff haben, dass wir jemand sind, dass wir uns einen Namen machen. Und manchmal sind wir dabei vielleicht wie der Sohn, der zu Hause geblieben ist. Wir versuchen, von Gott und von den Menschen bewundert zu werden durch unsere Arbeit, durch unseren Fleiß, weil wir opferbereit sind oder weil wir treu sind. Und das sieht für jeden anders aus. Vielleicht ist es das Symbol dafür, für den einen das saubere Auto oder vielleicht für die andere die vielen Kontakte und Freundschaften, die wir haben, die harte Arbeit oder unser Wissen, das wir haben. Und das, was wir können, das, was wir erspart haben, uns vom Mund abgespart haben vielleicht, unsere Sicherheiten, das, was wir besitzen oder unsere Herkunft. Aber all diese Dinge haben eins gemeinsam. Wir sind vielleicht stolz darauf insgeheim und wir wollen uns damit irgendwie einen Namen machen oder wir wollen, dass andere sich da ein Beispiel dran nehmen. Aber sie halten nicht, sie tragen nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kenne diesen Wunsch. Und manchmal sind wir auch wie der andere Sohn, wie der sogenannte verlorene Sohn im Gleichnis. Wir wollen auf unsere eigene Weise unser Glück machen, wollen uns nicht reinreden lassen, wollen alles auf eine Karte setzen oder einfach mal ausbrechen. Wir wollen das, was uns unserer Meinung nach zusteht, haben und in Händen halten. Wie der sogenannte verlorene Sohn. Und natürlich, heute sieht das nicht so aus, dass wir unser Erbe einfordern oder in ein anderes Land ziehen. Aber wir gönnen uns was, wir reservieren uns unsere eigene Zeit. Wir essen und trinken, wir reisen und schaffen uns unser eigenes Reich, unseren Garten vielleicht oder ein Bastelprojekt, vielleicht unser Sport oder irgendein anderes Hobby. Den vollen Terminkalender, den wir zeigen. Auch solche Arten von Flucht gibt es und auch die kennen wir sicher. Aber Gott weiß, und insgeheim wissen wir es ja auch, all das verschafft uns vielleicht Ansehen oder Bewunderung. Es macht unser Leben vielleicht angenehm oder verlässlich. Es bringt uns auf andere Gedanken. Aber all diese Dinge bringen uns weder eine Würde noch eine Sicherheit. Und es braucht nicht mal eine Hungersnot, damit wir merken, wie zerbrechlich all diese Dinge sind, auf die wir uns oft so viel einbilden. Denn das, was wir wirklich suchen und was wir wirklich brauchen, das können wir aus eigener Kraft niemals finden. Eine Würde, eine Sicherheit, die unabhängig ist von unseren Leistungen oder von unserem Glück im Leben. Eine Würde, eine Sicherheit im Leben, im Sterben und sogar darüber hinaus. Aber mit Würde ist es ja so eine Sache. Man kann sie oft nicht sehen, man kann sie nicht messen, sie fällt gar nicht so auf. Oft fühlt man sie noch nicht mal. Bis zu dem Moment, wo wir merken, dass sie uns fehlt. Dass andere uns vielleicht demütigen oder beleidigen. Dass sie uns ausschließen, lächerlich machen oder klein, uns Gewalt antun. Oder, wie beim verlorenen Sohn, weil wir merken, dass wir uns selbst würdelos verhalten haben. Als Vater, als Mutter, als Sohn oder Tochter, als Kollege, Freund oder Freundin, Partner oder Partnerin. Ja, sogar gegenüber ganz Fremden können wir uns leicht würdelos verhalten. Denn aus Gottes Sicht gibt es ja keine Fremden. Alle Menschen sind seine Kinder und unsere Nächsten. Wie aber finden wir die Würde wieder, wenn wir sie auf die eine oder andere Weise verloren haben? Im Gleichnis antwortet Jesus darauf mit diesem starken Bild, das wir vielleicht auch schon oft gesehen haben, in Kinderbibeln, in Zeichnungen, in Kirchenfenstern. Mit der zärtlichen Geste, mit der der Vater den verlorenen Sohn empfängt, am Garten oder am Grundstücksrand steht und ihn empfängt. Mit der Umarmung, mit einem Kuss, mit dem kostbaren Gewand, sagt er dem Sohn und sagt uns, du besitzt eine unzerbrechliche Würde. Einfach, weil du mein Kind bist, das geliebte Kind Gottes. Das kann dir niemand nehmen, nicht einmal du selbst. Denn alles andere im Leben, das können wir vielleicht verlieren. Unsere Beherrschung, unsere Vorsätze, unser Geld, was auch immer, unser Können, unsere Kraft, unser Ansehen, all das können wir verlieren, sogar unseren Glauben, weil wir das selbst in unseren Händen halten. Aber das Entscheidende, das, was uns als Menschen ausmacht, das ist unantastbar, dass wir geliebte Kinder des barmherzigen Gottes sind. Und daran können wir nichts ändern, weil wer geliebt wird, hält ja nicht in der Hand, ob er geliebt wird. Das liegt immer an der Person, die liebt. Es ist egal, wie deine Eltern oder deine Kinder oder dein Partner oder deine Partnerin dich behandeln, deine Freunde, deine sogenannten vielleicht. Es ist egal, was du gelernt hast oder verdient hast, wie du aussiehst, wie du dich ausdrückst oder dich fühlst. Du bist und bleibst eine geliebte Tochter, ein geliebter Sohn Gottes. Ein Mensch, dem Gottes Arme offen stehen, den er in das beste Gewand kleidet, auch dann, wenn du riechst wie im Schweinestall. Gott weiß das, aber dass diese gute Nachricht auch bei uns ankommt, bei dir und bei mir, dafür müssen wir lernen, die wichtigen Dinge im Leben nicht mehr von uns selbst zu erwarten, sondern von Gott. Der jüngere Sohn, der hat das am eigenen Leib erfahren, was Würde bedeutet. Und für ihn ist diese Nachricht ein Evangelium, eine frohe Botschaft. Der Ältere aber, der hat sein Leben lang gelernt, stolz zu sein auf das, was er selbst erreicht hat und was er alles getan hat oder auch worauf er verzichtet hat. Und den macht diese Nachricht wütend, weil er diesen Schritt vielleicht noch vor sich hat. Wie ist diese Nachricht für uns, für mich, für dich? Ich finde, Jesus erzählt da eine erschreckende Geschichte, aber auch eine sehr heilsame. Eine Geschichte, die mich demütig macht mit all dem, worauf ich vielleicht stolz war, aber die mich auch davor schützt, mich über andere zu erheben, mich für besser zu halten. Weil wir aus Gottes Sicht alle gleich sind. Mehr oder weniger verlorene Kinder. Und auf die eine oder andere Weise, glaube ich, steckt in uns auch diese Verlorenheit, diese Sehnsucht des Sohnes. Und auf die eine oder andere Weise müssen auch wir immer wieder zu ihm zurückkommen. Aber die gute Nachricht an der Geschichte, die Jesus hier erzählt, ist, dass wenn wir da einmal angekommen sind und das verstanden haben, dass wir nicht besser sind als dieser Sohn, man guckt ja zuerst gerne auf ihn herab, dann gilt das Bild vom Vater, der da steht und wartet, auch für uns. Mit offenen Armen am Zaun, nicht wütend, nicht prüfend, sondern voller Freude. Und in der Hand, da hält er nicht die Abrechnung über all das, was uns geglückt oder misslungen ist, sondern in der Hand hält er das kostbarste Gewand, um es uns umzulegen. Amen.